Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
In der vergangenen Woche wurde die Strecke der 74. Austragung der Vuelta a España vorgestellt. Sie wird vom 24. August bis zum 15. September 2019 über 3272,2 Kilometer führen. Einige Bergetappen sind wieder dabei, wenig Spaß für die Sprinter, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Aber hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com, hier bei meinsportpodcast.de, seid ihr natürlich immer auf der sicheren Seite, wenn ihr informiert werden wollt, was dann im Detail auf die Fahrer und natürlich auch auf euch als Zuschauer wartet. Und das gucken wir uns jetzt genau an. Wir, das sind Lukas Kruse, meine Wenigkeit, und mir gegenüber sitzt heute der liebreizende Senf-Dazugeber Erik Gutglück. Grüß dich, Erik.
Hi Lukas, schön dich auch mal zu sehen, während wir miteinander sprechen.
Genau, sonst sind wir ja nur über dieses magische Internet miteinander verbunden. Heute sitzen wir uns gegenüber und wollen über die Vuelta sprechen. Als du die Strecke und die Profile der Etappen gesehen hast, was war so dein erster Eindruck dieser Vuelta?
Ja, im Prinzip klassische Vuelta. Sehr viele Berge, sehr viele Bergankünfte, sehr viele auch wellige Etappen, wenig Chancen für die Sprinter. Auch sehr wenig Zeitfahrkilometer. Und ich glaube, das ist mal wieder eine Vuelta, wo eigentlich jeder Tag klassementrelevant sein könnte. Also da gibt es jetzt keine Etappe, wo ich sagen würde, ja, da kann man safe im Feld mitrollen. Man muss eigentlich jeden Tag wachsam sein, wenn man die Vuelta als Klassementfahrer weit vorne beenden möchte.
Ja, und es geht auch schon früh los mit einem wichtigen Tag, gleich die erste Etappe. Da geht's von Salinas de Torrevieja nach Torrevieja, Mannschaftszeitfahren über 18 Kilometer. Es ist relativ flach, wird also eher weniger Auswirkungen aufs Gesamtklassement haben, aber ist trotzdem ein Tag, an dem man sich nicht gleich zu Beginn ausruhen darf.
Genau, man darf sich nicht ausruhen. Wir haben es ja auch in den letzten Vorschauen von großen Rundfahrten immer wieder gesagt, jede Sekunde ist kostbar. Und wenn man an so einem Tag natürlich schon mal 5 Sekunden rausholen kann, nimmt man die natürlich gerne mit als Klassementfahrer. Und außerdem ist ja Mannschaftszeitfahren auch immer eine sehr prestigeträchtige Angelegenheit. In den letzten Jahren hatten wir immer das Team BMC, was da sehr dominant war. Das wird es ja so in der Form nächstes Jahr nicht mehr geben, beziehungsweise unter dem Namen CCC mit anderen Fahrern. Ob die dann noch so dominant im Mannschaftszeitfahren sein werden, würde ich mal abwarten. Aber ich denke, so Teams wie Sky, Quickstep, Movistar, Mitchelton Scott, die werden da schon die obere Hälfte des Tableaus für sich beanspruchen.
Also durchaus eine wichtige Angelegenheit gleich zu Beginn. Und dann gibt's eine Etappe gleich am zweiten Tag, die, würde ich sagen, so ein bisschen das widerspiegelt, was man von der Vuelta kennt. Sie ist nicht so richtig einzuordnen, finde ich. Es ist sehr, sehr wellig. Und hinten raus könnte es zu einem Sprint aus einem reduzierten Feld kommen. Ich kann mir vorstellen, und da wirst du mir sicher zustimmen, für eine Ausreißergruppe ist es wahrscheinlich am zweiten Tag auch einfach noch zu früh.
Ja, genau. Es ist eigentlich so, vom Profil her würde man sagen, es ist eine Ausreißer-Etappe, aber ja, am zweiten Tag, Klassement ist noch sehr eng beisammen. Die Sprinter sind ja dann auch noch relativ frisch, zumindest die wahrscheinlich wenigen, die am Start stehen werden. Es geht aber halt auch den ganzen Tag ja hoch und runter. Die zweite Etappenhälfte ist zwar tendenziell eher abfallend, aber dann kommen sie auf den letzten, 40 Kilometern nochmal zwei kleinere Anstiege und ja, wahrscheinlich sind das jetzt nicht so Etappen, die Fahrern wie eine Marcel Kittel oder Max Walscheid liegen, die mit viel Power und viel Körpergewicht auch durch die Gegend fahren, sondern eher ja, so ein Viviani oder Sagan, so Fahrer, die halt auch gut über so eine kleinen Wellen noch mit rüberkommen. Und von daher glaube ich schon, dass es einen Sprint geben wird. Wenn auch wahrscheinlich nicht jetzt der ganz großen Sprinternamen, die in der Vuelta so rumfahren.
Vielleicht würde ja dann sogar ein Name wie Valverde vorne auftauchen, der ja dann in so einen Massensprint eines reduzierten Feldes gern mal reinhält. Und wenn es schwierig ist, dann kann er auch da vorne landen. 193 Kilometer geht diese Etappe Benidorm nach Calpe. Wie immer übernehme ich keine Garantie für richtige spanische Aussprache. Es geht am dritten Tag weiter von Ciudad del Juriente nach Alicante. Das kann ich noch ganz gut aussprechen. Zweiteres zumindest. 186 Kilometer und können wir kurz fassen, ist im Prinzip ähnlich wie die zweite Etappe. Es geht wieder viel hoch und runter. Und kurz vor dem Ziel wartet dann nochmal so eine kleine Welle, vielleicht da eine Chance, sogar mal ein paar Sekunden rauszuholen für den einen oder anderen Fahrer, der vielleicht was reißen möchte. Ansonsten glaube ich, ist das wieder eine einigermaßen ja schwer zu kategorisierende Etappe, würde ich fast sagen. Machen wir weiter mit der vierten Etappe von Cuera nach El Puig, 177 Kilometer. Und Erik, die könntest du vielleicht etwas besser einordnen, die Etappe.
Ja, das ist dann schon eher eine Sprinter-Etappe. Also es ist weitgehend flach an diesem Tag. Auch wenn ja so im letzten Rennviertel auch nochmal so ein kurzer giftiger Anstieg ansteht. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass es noch ziemlich frisch ist und auch das Feld jetzt noch nicht so die großen Ausreißergruppen weglassen wird, sind das schon noch Chancen für die Sprinter. Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen Sagan Valverde angesprochen, wen ich auch noch auf dem Zettel hätte, wäre so ein Matteo Trentin. Der hat ja vor 2 Jahren zum Beispiel 4 Etappen gewonnen. Und das waren ja oft solche Etappen, die er dann gewonnen hat, wo es für die ganz klassischen Sprinter zu schwer war, wo er dann aber noch mit so viel gesparten Körnern über diese Anstiege drüber kam, dass er dann am Ende halt die meiste Power hatte und die schnellsten Beine.
Name, den ich vielleicht auch noch in den Raum werfen würde, wäre vielleicht Daryl Impey, so als Fahrer, der auch ganz hügelig oder sich hügelig ganz wohl fühlt, aber dann eben auch relativ endschnell ist. Also vielleicht auch jemand, weil bei Peter Sagan weiß man nicht, ob er dabei ist, Viviani auch eher weniger, aber so Fahrer wie der angesprochene Trentin oder auch Daryl Impey, die könnte man sich durchaus vorstellen bei der Vuelta. Die werden dann allerdings auf der fünften Etappe dann eher weniger Spaß haben, denn Erik, es geht von L'Eliena zum Observatorio Astrofisico de Ravalambre, so ungefähr. Knapp 166 Kilometer geht es dort für die Fahrer zu bewältigen und es gibt die erste Bergankunft. Da kann man dann schon mal rechnen, dass gerade so in der Mitte der ersten Woche doch die Favoriten dann schon mal testen werden. Wer fährt dieses Jahr auf Klassement oder wer ist ein Kandidat für die vorderen Plätze und wer wird es dann eher schwer haben?
Ja, genau. Es ist ja sonst bei der Vuelta immer so gewesen, dass man in der ersten Woche so eine kleinen fiesen Schlussrampen als erste, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Bergankünfte hat. Jetzt ist diese erste Bergankunft schon eine richtige. Also es geht auf fast 2000 Meter hinauf. Der Schlussanstieg ist ungefähr 12 Kilometer lang. Also da ist man dann schon mal, ja, so eine gute halbe Stunde würde ich jetzt mal veranschlagen, ist man da schon mal im roten Bereich unterwegs und das ist durchaus ein erster Test. Und auch vorher ist die Etappe, es geht zwar so fast auf Meereshöhe los, aber ja, es geht halt immer zunächst mal vom Start weg permanent bergauf und dann geht es den ganzen Tag immer so hoch, runter, bis es dann halt in diese Schlusssteigerung geht. Und ja, du hast es schon gesagt, da wird man dann schon so einen Eindruck bekommen, wer ist fürs Gesamtklassement bei der Vuelta dabei und wer bereitet sich vielleicht auch nur auf die WM oder auf die Herbstklassiker vor.
Genau, also so eine gute Standortbestimmung, die aber dann mit der fünften Etappe nicht endet. Es geht auf der sechsten Etappe über wieder fast 200 Kilometer, aber eben nicht ganz 200 Kilometer, 196,6 sind das genau, von Mora de Rubeos nach Ares de Maestrat. Und das ist eher das, was du so in der ersten Woche vielleicht erwartet hättest, eher so eine, ja, eine Schlussrampe, die jetzt nicht ewig lang, aber doch ordentlich knackig ist.
Genau, also so eine typische Joaquin Rodriguez Gedächtnisrampe. Das war ja so vor, ja, ich sag mal so um das Jahr 2010 rum und so in den Jahren danach meistens so seine Ankünfte, wo er sich dann mit so Fahrern wie Valverde oft duelliert hat um den Tagessieg. Ja, das ist natürlich jetzt anders als am Tag zuvor, deutlich kürzer der Schlussanstieg, aber nichtsdestotrotz kann man dann natürlich, wenn es ohne dass ich jetzt den Anstieg genau kenne, aber oft sind es ja so Berge, die gerne mal 20% oder noch mehr aufweisen. Da kann man natürlich auch schnell mal sich eine halbe Minute einhandeln, auf wenigen 100 Metern. Von daher, ja, die erste Woche, beziehungsweise die Bergankünfte dann in der ersten Woche, die werden schon dafür sorgen, dass man sich bei der Vuelta nicht groß einrollen kann, sondern dass man da wirklich schon auch zu Beginn gute Beine braucht und nicht auf die dritte Woche warten kann.
Minuten rausgeht, an Rückstand, der sich vielleicht in Richtung Podium gerne orientiert hätte. Ich denke, die siebte Etappe von Honda nach Mas de la Costa ist von der Charakteristik her ähnlich zu der davor. Auch hier wieder doch ein schwieriges Profil, bis es dann eben zu einer Schlussrampe geht, die dieses Mal sogar noch ein bisschen kürzer und noch ein bisschen steiler wirkt auf den Profilen als die vom Tag zuvor. Von daher denke ich, lässt sich da Ähnliches sagen. Also auch ein Fahrer wie Alejandro Valverde, eigentlich jemand, der ja Schlussrampen quasi patentiert hat auf seinen Namen, wird sich da vermutlich versuchen, ein gutes Tagesergebnis herauszufahren, bevor es dann am Tag darauf von Valls nach Igualada über 168 Kilometer wellig wird. Eher was für die Ausreißer, und ich denke, Erik, hier lässt man sie dann auch weg, so gegen Ende der ersten Woche.
Genau, also du hast ja gerade schon gesagt, ein paar Fahrer werden schon Rückstand bekommen haben. Das müssen jetzt nicht unbedingt Fahrer sein, die Ambitionen hatten, die Vuelta in den Top 3 oder Top 5 zu beenden, aber Fahrer, die auf so einem welligen Terrain sehr gut zurechtkommen. Ja, es geht in der ersten Etappenhälfte so tendenziell immer ein bisschen hoch, dann geht es im zweiten Drittel so ein bisschen wieder runter. Und dann kommt ja auf den letzten, was werden das sein, 20, 30 Kilometern, kommt nochmal ein ziemlich scharfer Anstieg zur Bergwertung des Tages. Und dann geht es ja so über so ein leichtes Hochplateau, so wie das aussieht, dann langsam wieder bergab Richtung Ziel. Ja, also gerade dadurch, dass am nächsten Tag die Bergetappe knüppelhart wird, glaube ich jetzt nicht, dass an so einem Tag die Klassementfahrer irgendwie was probieren werden, sondern die hatten jetzt 3 Tage vorher schon Zeit, sich auszutoben. Die werden sich, denke ich, hier mal so einen ja, vorgezogenen ersten Ruhetag vielleicht gönnen und die Etappe eher den Ausreißern überlassen.
Ja, denn du hast es angesprochen, Etappe 9, Andorra la Vella nach Cortals de Doncon oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Vielleicht kannst du mir da helfen.
Denkamp.
Denkamp, okay. Immer schön deutsch aussprechen. 96,6 Kilometer ist das Ganze lang. Ich verwende auch hier mal wieder einen häufig von mir verwendeten Begriff, Vollgas-Etappe. Ich denke, das trifft es ganz gut, oder?
Ja, würde man tatsächlich bei dem Profil erstmal erwarten. Also wir hatten ja auch jetzt in diesem Sommer bei der Tour diese 65-Kilometer-Etappe. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen länger, aber trotzdem weniger als 100 Kilometer. 3 Pässe, die sich alle auf knapp 2000 Metern Meereshöhe befinden. Das verspricht natürlich schon ein sehr offensives Rennen.
Ohne Formel-1-Start. Wahrscheinlich.
Ja, wobei ich bei dem jetzt in diesem Sommer nicht so den Einfluss auf die Etappe gesehen habe.
Das wollte ich damit auch sagen, ja. Dass man auf den dann eben verzichtet.
Ja. Was ich ein bisschen befürchte bei der Etappe, die kommt natürlich am 9. Tag, das heißt, es sind noch 12 Etappen. Auch wenn am nächsten Tag ein Ruhetag ist und man sich ein bisschen erholen kann, aber ich glaube, so eine Vollgas-Etappen sind ja gerne auch mal für Fahrer, die schon so ein bisschen Zeit verloren haben und die einfach merken, dass sie nicht die Form haben, um direkt am Schlussanstieg die anderen Favoriten in Bedrängnis zu bringen und es dann mit einem taktischen Manöver versuchen. Und ob das jetzt so früh im Rennen passieren wird, bin ich ein bisschen skeptisch. Es ist natürlich ein Tag, klar, einen schwarzen Tag darf man da nicht haben, denn dann ist die Vuelta verloren und man hat sich schnell mal 5, 6, 7 Minuten Rückstand eingehandelt. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Etappe spannender wäre, wenn es jetzt irgendwie die 17. oder 18. Etappe wäre. Dann glaube ich, würde da uns mehr Action blühen. Andererseits, wir haben auch von der Etappe bei der Tour diesen Sommer gedacht, das wird totale Anarchie. Und letztendlich lief es dann doch sehr geordnet ab und es hat alles auf den Schlussanstieg gewartet. Also zeigt mal wieder, dass der Trend dahin geht, kurze Etappen einzubauen. Und ich glaube, wir haben ja da auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, das ist gut, dass es da so einen Mix gibt zwischen längeren und kürzeren Etappen. Ja, und wird auf jeden Fall nicht langweilig und man muss schon ein guter Bergfahrer sein, um an dem Tag den Etappensieg holen zu können.
Absolut. Und du hast von kurzen Etappen gesprochen. Unsere erste kurze Etappe ist jetzt vorbei. Godfather auf Überleitung. Und wir machen jetzt eine kurze Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de. Und dann geht's gleich in die zweite Woche mit Vollgas. Die Klassementfahrer bringen sich in Position und natürlich auch wir euch, nämlich was das Wissen über diese Strecke angeht. Gleich dann mehr also zur zweiten Etappe. Und wie gesagt, jetzt eine kurze Pause. Bleibt dran.
Da nimmt sich was man will.
Wilde Gerüchte.
entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Und damit willkommen zurück zu Radiotour, dem gemeinsamen Radsport-Talk von meinsportpodcast.de und radsportnews.com. Und wir bereiten euch gerade so ein bisschen vor auf die Strecke der nächstjährigen Vuelta a España. Die erste Woche ist vorbei. Sie endete mit einer Vollgas-Etappe. Die zweite geht auch los mit einer sehr kurzen Etappe. Das liegt aber daran, Erik, dass es sich um ein Einzelzeitfahren handelt.
Ja, Einzelzeitfahren. Meine persönliche Lieblingsdisziplin. Auch wenn es natürlich insofern langweilig ist, weil jeder Fahrer fährt für sich und man sieht ja nicht in Echtzeit, was passiert, sondern erst, wenn einem eine Zeiteinblendung das sagt, wer wie schnell ist. Ganz interessant, das ist ein Frankreich-Abstecher. Die Etappe findet in Frankreich statt, also jenseits der Pyrenäen, von Spanien aus gesehen. Es ist ein Kurs für die Spezialisten. Erste Hälfte leicht wellig, zweiter Teil flach. Nichts, was jetzt die Männer mit der guten Aerodynamik und den hohen Wattzahlen irgendwie zum Verzweifeln bringt. Da werden natürlich die reinen Kletterer versuchen müssen, ihre Verluste zu begrenzen, beziehungsweise Fahrer, die auf Klassement fahren wollen und starke Zeitfahrer sind, die werden hier natürlich ja, so ein bisschen vorlegen müssen, weil noch eine Chance zum Kampf gegen die Uhr gibt es nicht. Es ist die einzige Individualprüfung und danach wird nur noch in den Bergen Klassement gemacht und von daher denke ich, ist das schon ein wichtiger Tag und auf 36 Kilometer, das sind dann schon so gute 40 Minuten Fahrzeit, da wird es auch den ein oder anderen Sekunden- und vielleicht auch Minutenabstand im Klassement geben.
Also durchaus eine wichtige Etappe, die allerdings nicht eben die große Wichtigkeit hat, wie vielleicht in anderen Rennen, wo es mehrere Zeitfahren gibt und man dann mehr Zeit rausholen kann. Die 11. Etappe, die geht dann von Saint-Pélay nach Undage, dann, keine Ahnung, 169 Kilometer. Ich tue mich ehrlich gesagt mit dem Spanischen oder ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen baskisch ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist baskisch und das wäre jetzt natürlich zu viel verlangt, wenn man jetzt von dir Französisch, Spanisch und noch baskisch verlangt.
Genau, und Italienisch ja im Prinzip auch noch mit dem Giro. Dazu kommen wir später noch. 169 Kilometer wird dieser Abschnitt auf jeden Fall haben. Es ist sehr, sehr wellig. Ich sehe hier 4 Bergwertungen, 3-mal die dritte und 1-mal die zweite Kategorie. Hinten raus auch wellig. Ich denke, wir können da auch wieder damit rechnen, dass sich vielleicht eine Ausreißergruppe formiert und dort lange vorne bleibt. Oder würdest du da einen anderen Rennverlauf prognostizieren?
Nee, denke ich auch. Ausreißergruppe ist sehr gut möglich, zumal es kurz vorm Ziel noch so eine Welle gibt. Es könnte aber halt auch sein, je nachdem, was für Sprinter am Start sind. Also wir haben ja vorher schon gesagt, Matteo Trentin zum Beispiel vor 2 Jahren, der hätte halt auf so einer Etappe dann sein damaliges Team Quickstep wahrscheinlich arbeiten lassen, damit er die Etappe gewinnen kann. Wird halt vieles davon abhängen. Oder wenn jetzt ein Peter Sagan die Vuelta fahren sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass Bora Hansgrohe dann an so einem Tag versuchen würde, ihm das Terrain vorzubereiten, um eine der wenigen Sprintchancen bei der Vuelta wahrzunehmen.
Allerdings dürfte bei der 13. Etappe, die in Bilbao losgeht und in Los Machucos endet, Entschuldigung, ich habe mich vertan, es ist die Etappe nach Bilbao, über die wir jetzt sprechen. Die geht nämlich auch durchs Baskenland und die dürfte dann aber zweifelsohne was für die Ausreißer sein. Da sieht es dann selbst für die hügelfesten Sprinter dann doch eher schwierig aus, das zu kontrollieren, oder?
Ja, genau, also da ist es auch wieder so den ganzen Tag hoch und runter, dann auch im Finale warten wieder 3 Anstiege. Ja, wir kennen es ja von der Baskenland-Rundfahrt, da gibt es ja auch, ich glaube, die Sprinter machen da jedes Jahr einen sehr, sehr großen Bogen ums Baskenland. Kann man natürlich auch damit rechnen, dass vielleicht auch das Wetter schlecht ist. Im Norden Spaniens regnet es ja auch gern mal. Könnte von daher auch möglicherweise für den einen oder anderen Klassementfahrer gefährlich werden, wenn wir da tatsächlich Regen haben, steile Anstiege, steile Abfahrten. Gab es schon öfter, dass an so einem Tag sich dann mal jemand aus allen Klassementräumen verabschieden musste.
Ja, fürs Klassement wird es dann interessant, ob der 13. Etappe, die dann aber von Bilbao nach Los Machucos führt. Die geht über 167 Kilometer und die hat es ordentlich in sich, denn nach ganzen 6 Bergwertungen, wovon 4-mal die dritte Kategorie und 2-mal die zweite Kategorie bewältigt werden muss, geht es dann eben noch zu einem Schlussanstieg. Dieser ist nicht ganz unbekannt, Erik.
Ja, genau, da wurde vor 2 Jahren schon mal hochgefahren. Das war die Etappe, die damals der Österreicher Stefan Denevil gewonnen hat, aus einer Ausreisegruppe heraus für das Team Aqua Blue Sport, was es damals noch gab. Das wurde ja dieses Jahr ja so ein bisschen unter fragwürdigen Umständen in den Boden gestampft. Es war auch der Tag, an dem Chris Froome Schwäche gezeigt hat und Zeit auf seine Kontrahenten verloren hat. Die Schlussrampe ist schon sehr, sehr schwer. Also 7,3 Kilometer ist jetzt nicht sehr lang, aber teilweise über 20% auf so einem, ja, wie soll ich sagen, so glaube ich, so eine Art Betonstraße, wo da noch so eine Querrillen eingelassen sind, damit das Regenwasser ablaufen kann und damit die Autos dort hoch einigermaßen Grip haben. Wir sind immer noch im Norden Spaniens, wenn es auch an so einem Tag wieder Regen geben sollte. Ich glaube, damals war das Wetter auch nicht ganz so toll, vor 2 Jahren bei der Etappe oder vor einem Jahr bei der Etappe. Dann könnte das schon ein Anstieg sein, der ja sehr, sehr großen Einfluss auf den Ausgang der Vuelta nehmen kann.
Ja, die 14. Etappe, die wird wahrscheinlich auf dem Papier erstmal nicht die spannendste für die Gesamtwertung. Es geht von San Vicente de la Barque nach Oviedo über 189 Kilometer. Hier steht in meinem Sendungsvorbereitungsdokument, das ist die Heimat von Fernando Alonso. Ich meine mich zu erinnern, dass er sogar mal damit gespielt hat, ein Radsportteam an den Start zu bringen. Deshalb ist der Name für den Radsport ja jetzt nicht ganz uninteressant, auch wenn er ja aus dem Motorsport kommt.
Ja, wobei, also es gab ja mal dieses Gerücht oder damit über 1-2 Jahre dieses Gerücht, dass er mit seinem guten Kumpel Alberto Contador ein Team gründet. Formel 1 fährt er ja nun nächstes Jahr zumindest nicht mehr. Kann gut möglich sein, dass wir ihn da irgendwie im Rahmen der Spanien-Rundfahrt zumindest sehen, dass er da mit dem einen oder anderen ein kleines Gespräch halten wird und vielleicht entsteht ja an dem Tag der Grundstein, dass es dann doch nochmal irgendwann dieses Team, was er seit gefühlt 10 Jahren immer mal gründen wollte, dass es dann doch mal zustande kommt.
Ja, McLaren ist ja gerade in den bei Bahrain Merida eingestiegen. Also die Verbindung zwischen Motorsport und Radsport ist geschafft. Also er wäre jetzt da kein Neuling mehr der Motorsport-affinen Bevölkerung. Aber auf jeden Fall eine interessante Randnotiz. Ansonsten wird es eher was Sprint aus reduziertem Feld, vielleicht sogar eine Ausreißergruppe, weiß man immer nicht so ganz. Aber auf jeden Fall ist es jetzt topografisch ein welliges, aber eben ein nicht bergiges Profil. Was ja bei der Vuelta immer schon dann als ganz klare Flachetappe, also was in Frankreich Teller flach ist, braucht in Spanien mindestens 2000 Höhenmeter. Und ordentlich Höhenmeter werden dann eben auch auf der 15. Etappe abgespult, von Tineo nach Santuario del Acebo, 159 Kilometer, und es warten 3 Bergwertungen, 2 der ersten und 1 der zweiten Kategorie und dann noch ein richtig, richtig schwerer Schlussanstieg, Erik.
Ja, das ist echt eine heftige Bergankunft. 9 Kilometer lang, ich habe es mal überschlagen, es sind im Schnitt so fast 10%. Ich weiß jetzt nicht, wie der Anstieg genau verläuft. Es kann natürlich sein, dass es auch zwischendurch mal kurz nur 2-3% sind und dann sind es dafür mal wieder irgendwo 20%. Das ist ja in Spanien im Tief- und Straßenbau sehr beliebt, dass man da eher die Straßen eher im höherprozentigen Bereich baut. Und mit 160 Kilometern ist es jetzt nicht diese Vollgas-Etappe, von der wir manchmal ganz gerne sprechen, aber das ist schon eine kürzere Etappe. Und wenn du dann 4 so eine Anstiege hast, kann man sich schon vorstellen, dass das Grundtempo an so einem Tag sehr hoch sein wird und die Fahrer dann oder die Zeitabstände dann an diesem Schlussanstieg auch entsprechend ausfallen können. Immerhin gibt es am nächsten Tag den 2. Ruhetag und dann kann man sich wieder erholen und Anlauf für die dritte und letzte entscheidende Woche dann nehmen.
Genau, und den nehmen wir jetzt auch. Zweiter Ruhetag, dann eben zweite kurze Unterbrechung hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com hier bei meinsportpodcast.de. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann geht's mit Vollgas in die Entscheidung, in die Schlusswoche und dann gibt's natürlich noch ein kleines Fazit. Wir können schon mal so viel vorwegnehmen. Favoriten, da halten wir uns noch ein bisschen bedeckt, denn anders als bei Tour und Giro, wo so ein bisschen schon eine Tendenz erkennbar war, wer diese denn fahren wird, ist das bei der Vuelta. Gerade auch, weil es eben spät im Jahr erst stattfinden wird, Ende August. Und da viel passieren kann, eben noch nicht so viel bekannt. Deshalb werden wir uns da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt eine kurze Pause und dann aber auf jeden Fall noch die letzten Etappen. Die bekommt ihr hier auf jeden Fall. Wir hören uns dann gleich wieder.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Und damit willkommen zurück zur dritten Woche der Vuelta 2019. Nein, wir sind nicht in der Glaskugel unterwegs, sondern wir bereiten euch nur auf die Strecke vor. Hier bei Radio Tour, dem gemeinsamen Radsport-Talk von radsportnews.com und meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Erik Gutglück im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten es schon angeteasert. Und wir befinden uns jetzt schon auf klarem Weg in Richtung Madrid, nämlich in der Schlusswoche. Es geht von Pravia zum Alto de la Gubbia-Lena. 155 Kilometer und vom Profil her jetzt nicht unbedingt leichter als das, was vor dem Ruhetag passiert ist.
Nee, genau. Also es geht gleich mit einer Bergankunft weiter. Das heißt, die Fahrer werden den Ruhetag auch schnell wieder vergessen haben oder sich vielleicht sogar daran zurücksehnen, wie schön es doch am Ruhetag war. Der Schlussanstieg ist relativ lang, 16 Kilometer, hat im Schnitt 8%, also das ist schon ordentlich. Und du hast es gesagt, es geht jetzt langsam Richtung Madrid. Wir sind jetzt sogar schon so langsam, beziehungsweise wenn die Fahrer das Ziel erreicht haben am Alto de la Gubbia, geht es tatsächlich dann in den nächsten oder in den restlichen Tagen immer so im, ja, ich sag mal, erweiterten Großraum Madrid zu Ende, also in Zentralspanien. Von daher, Madrid ist nicht mehr weit, aber da liegen dort doch noch ein paar Berge dazwischen, bis man es dann in die spanische Hauptstadt geschafft hat.
Ja, nicht so viele Berge gibt's auf der 17. Etappe von Aranda de Duero nach Guadalajara. Es sind 199,7 Kilometer. Auch hier werden nicht die 200 Kilometer geknackt. Ein Fakt, auf den Erik auch in unserem Dokument hingewiesen hat, dass man sie gerne streichelt, die 200 Kilometer, aber man traut sich nicht drüber. Vielleicht klingt's auch einfach zu viel. Also vielleicht klingt 200 Kilometer mehr als 199. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine der möglichen Sprintchancen. Es gibt nur eine Bergwertung und ansonsten geht's zwar immer wieder wellig zur Sache. Wir haben es angesprochen. Die Höhenmeteranzahl liegt nie bei 0 in Spanien und auch nie im dreistelligen Bereich, glaube ich, also 1000 Höhenmeter, das ist schon fast Ruhetag bei der Vuelta, aber eine der wenigen Chancen für einen Sprint, vielleicht aber auch da wieder muss man eben gucken, wer da sich überhaupt noch im Rennen befindet, wer da vielleicht sogar schon, denn auch die Hügelsprinter, die sind durchaus Fahrer, die sich in Richtung WM orientieren könnten, also mal gucken, ob die alle zu Ende fahren, das heißt, kann auch ein ganz anderes Rennszenario sich dort ergeben. Die 18. Etappe, wer sich auf die WM vorbereiten will aus Sprintersicht, der wird die 18. Etappe vermutlich dann nicht mehr erleben. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so dann spätestens der Cut sein wird. 180,9 Kilometer vier Berge der ersten Kategorie. Also wir haben wieder ordentlich was fürs Klassement auf dem Programm.
Genau, Was ich bei der Etappe ganz interessant fand oder was mein erster Gedanke war, ich habe das Profil gesehen und habe mir angeguckt, wo diese Etappe stattfindet Und eine ganz ähnliche Etappe gab es im Jahr 2015 auf der 20. Etappe, als Tom Dumoulin morgens noch im roten Trikot losgefahren ist und abends dann in Anführungsstrichen nur noch Gesamtsechster war. Das ging auch unter anderem über den Puerto de Navacerrada im Großraum Madrid. Und damals hat Fabio Aru noch im Astana-Trikot mit einer sehr ausgewieften Taktik seiner Mannschaft Tom Dumoulin dann attackiert, nämlich schon am vorletzten Anstieg, hat eine Lücke geschaffen. Oben haben dann, ich glaube, zwei oder drei Teamkollegen von ihm gewartet, haben ihn dann ins Schlepptau genommen und ich glaube, Tom Dumoulin ist nochmal auf 50 Meter Sichtweite rangekommen und dann war aber quasi der Stand der Astana Express und dann haben sie ihm noch so viel Zeit aufgebrummt, dass er dann sogar noch so verhältnismäßig weit zurückgefallen ist. Also das ist eine Etappe, die also so eine taktischen Manöver erlaubt mit den viel zitierten Relaisstationen und zumal es auch am nächsten Tag für die Klassementfahrer wahrscheinlich eher weniger arbeitsintensiv wird, da er dann eher wieder so ein bisschen flacher zur Sache geht. Von daher ist das so eine Etappe, die jetzt für mich eher so diese Vollgas-Etappe, die man sonst eigentlich gerne in dieser dritten Woche einbaut, das eher sein könnte, auch wenn es 180 Kilometer sind, aber diese vier Pässe, das erlaubt schon so eine taktischen Spielchen mit Mannschaftskollegen in der Spitzengruppe. Ich denke auch, dass die Gruppe des Tages da sehr umkämpft sein wird und dass ein Fahrer, der vielleicht so Platz 7 oder 8 im Klassement liegt und gerne aber aufs Podium wollte, dann da doch mal so ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen zum Großangriff bläst. Also verspricht spannend zu werden, das sind aber da freue ich mich drauf.
Ja, gerade wegen der eben angesprochenen WM, die durchaus auch hügelfesten Sprintern liegen könnte, ist dann eben die Frage, welches Szenario uns für die 19. Etappe einfällt. Du hast angesprochen, es ist eher leichter, es ist eher wellig, also vielleicht auch wieder was für die Ausreißer oder für die verbliebenen schnellen Männer oder dann eben für Alejandro Valverde, wenn sonst keiner da ist, dann nimmt er die Etappe natürlich auch gerne mit, aber ansonsten eher eine Sache, wie gesagt, für Sprinter, so denn noch welche da sind. Und die 20. Etappe ist dann der Tag, an dem wohl endgültig die Entscheidung in der Gesamtwertung fallen wird. Auch hier einige Bergwertung, zweimal erste Kategorie, einmal zweite, einmal dritte. Und es geht auch eigentlich den ganzen Tag bergauf und bergab. Wenig Zeit, sich auszuruhen, 189 Kilometer. Vielleicht noch ein bisschen leichter als die eben geschilderte Etappe Nummer 18. Aber von leicht kann da eigentlich auch nicht die Rede sein, Erik.
Nee, genau. Also wieder Schlussanstieg. Diesmal 9 Kilometer lang, jetzt im Schnitt nicht so mega steil. Das sind 5%, aber das ist eher wie so eine Halfpipe beim Skateboarden. Also die wird halt oben raus immer steiler, weiß ich aus meiner eigenen Skater-Erfahrung zu berichten, die sich gegen Null beläuft. aber habe ich mir sagen lassen, dass es so sein soll. Ist auch wieder so eine Etappe, der Schlussanstieg selber ist jetzt nicht sehr schwer und ein Fahrer, der vielleicht nochmal das rote Trikot angreifen möchte, der wird dort schon ein bisschen vorher was versuchen müssen. Also die Etappe bietet sich dafür an. Es gibt einige schwere Anstiege, ganzen Tag hoch und runter. Also es gab schon in der Vergangenheit schlimmere Vorschlussetappen oder sage ich mal so Schlussakkorde, wenn man jetzt mal die Etappe in Madrid außen vor lässt. Aber es kann natürlich trotzdem sehr gefährlich sein, sich an so einem Tag, wenn man das rote Trikot tragen sollte, sich schon zu sicher zu fühlen.
Vor allem, weil neben den von mir angesprochenen kategorisierten Anstiegen auch noch einiges berghoch geht, was keine Bergpunkte bringt. Also da wartet ordentlich was auf die Fahrer, die sich dann natürlich, wie wir es auch von der Tour de France beispielsweise kennen, am letzten Tag dann wohl nicht mehr angreifen werden. Es geht nach Madrid 105,6 Kilometer, vergleichbar eigentlich mit der Ankunft auf der Champs-Élysées, nur eben nicht ganz so prestigeträchtig, denke ich, da ist ein Sieg auf den Champs-Élysées dann doch eher was man sich in seinem Palmarès gern ankreiden möchte, vor allem, weil ich es ja schon doch des Öfteren angesprochen habe, dass man nicht so richtig weiß, wer an Sprintern dann noch in Madrid überhaupt dabei ist. Aber der ein oder andere wird sich die Chance sicherlich nicht entgehen lassen, der zumindest erweiterten Weltspitze der Sprinter. Erik, wir haben jetzt 21 Etappen Revue passieren lassen, haben versucht, euch so gut wie möglich euch einen Eindruck davon zu geben, was auf die Fahrer und dann eben auch auf euch als Fernsehzuschauer wartet. Fazit, du hattest es schon gesagt, es ist nichts für Sprinter und auch nichts für Zeitfahrer. Aus was für einem Holz muss der Gesamtsieger gemacht werden und was ist dir vielleicht noch aufgefallen?
Ja, zunächst mal ist es natürlich eigentlich bei jeder Grand Tour ja so, der Gesamtsieger muss ein guter Kletterer sein. Also das steht ja außer Frage. Das ist bei jeder Grand Tour in den letzten, also seit ich Radsport gucke, in den letzten 20 Jahren so gewesen, dass der Gesamtsieger immer stark am Berg war. Bei dieser Vuelta ist es so, ich würde sagen, die Zeitfahrqualitäten, die sind erstmal eher zweitrangig, weil es halt nur dieses eine Einzelzeitfahren gibt und dem gegenüber stehen ja 8 Bergankünfte. Also sprich, die Bergfahrer haben ja vom Gewicht ihrer Tage, ihrer Etappen her gesehen, deutlich mehr zu bestellen. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass am Ende sich zwei Topfahrer am Berg nicht viel nehmen, auf einem ähnlichen Niveau fahren. Und dann kann natürlich das Zeitfahren schon entscheidend sein, ob man da nochmal 30 Sekunden rausholen konnte auf den anderen oder eben nicht. Ansonsten, du hast es ja auch schon mal gesagt, alles unter 1000 Höhenmetern ist Ruhetag. Das ist bei dieser Vuelta wirklich zutreffend. Ich setze noch einen oben drauf und sage, alles unter 3000 Höhenmetern ist Flachetappe. Das ist wieder mal eine der Erkenntnisse. Gut, Spanien ist nun mal auch sehr topografisch halt sehr von Gebirgen durchzogen. Du hast es auch schon einmal angesprochen, keine Etappe ist länger als 200 Kilometer. Habe ich neulich eine Statistik gelesen, bei der Tour und beim Giro noch nie in der Geschichte und bei der Vuelta, glaube ich, zweimal bisher. Von daher, ja, es ist auch ganz interessant. Es gibt ja diesen Trend, die Etappe immer kürzer werden zu lassen, Rennen spannender zu machen. Und da ist die Vuelta schon immer die Grand Tour gewesen mit den verhältnismäßig kürzeren Etappen, aber dass so keine Etappe wirklich länger als 200 Kilometer ist. Mit 199,7 kommen wir einmal sehr nah ran und wahrscheinlich sind es sogar auch dann 200 an dem Tag.
Es gibt ja noch diese berühmt-berüchtigte Neutralisation vor dem Start. Also die Fahrer sitzen dann schon 200 Kilometer auf dem
Rad. Genau, und selbst wenn man es vom scharfen Start an, also ich glaube, das spanische Maßband, das misst sowieso immer noch mal ein bisschen anders und die spanische Wasserwaage am Anstieg, die zeigt auch nochmal 3% mehr an, als sie das woanders tun würde. Was ich auch schwer finde, bei dieser Vuelta zu sagen, ist, was ist jetzt so die Königsetappe? Man hat ja meist so eine Etappe, wo man sagt, boah, die ist aber hammerhart, die hat die meisten Höhenmeter und an dem Tag komme, was wolle, das ist die schwerste Etappe. Und das finde ich hier in dieser Austragung eher schwierig zu benennen. Also vielleicht hast du da eine Etappe, die du herausbetonen möchtest.
Einfach vielleicht aufgrund der Brisanz, dass es eben kurz vor Madrid schon ist und auch aufgrund der Schwere am ehesten noch die 18. Etappe, wo du auch meintest, dass sie mit den vier Pässen am ehesten noch die Vollgas-Etappe der Scharfrichter in der letzten Woche sein kann. Deshalb würde ich vielleicht am ehesten aufgrund der Einbettung in diese 21 Etappen und eben auch aufgrund der vier Anstiege doch vielleicht noch am ehesten die, aber auch die 20. Etappe ist nichts für Langschläfer, sondern da musst du von Beginn an hellwach sein und von daher denke ich, dass es wirklich schwer ist, aber auch einfach, weil ich habe das Gefühl, die Tour-Etappen, da sind auch die Bergetappen häufig so nach Schema F und da gibt es dann die kategorisierten Anstiege und nicht viel mehr. Und bei der Vuelta ist es doch tatsächlich so, dass immer wieder Etappen auftauchen, die einfach nur einem Gebiss ähneln, weil sie so viele Zacken haben, wo keine Zahl drüber steht, was die Bergwertung angeht und so. Also da ist es, die sind eben unkonventionell und deshalb auch nicht so richtig einzuschätzen im Vorfeld.
Ja, da hast du vollkommen recht. Was mir noch auffällt, wenn ich so auf die letzten 5 Etappen gucke, so dass die Profile so nebeneinander sehe, dann fällt mir auf, das sind, ich würde mal sagen, 3 Chancen für die Sprinter oder sagen wir mal 2,5 und nur 2 wirkliche Bergetappen. Also da haben wir ja in den letzten Jahren auch schon erlebt, dass ja die letzten 3 Tage am Stück hammerharte Bergetappen waren. Das hat man jetzt so ein bisschen aufgeweicht. Also so generell hat man ja auch manchmal, ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, der Giro in diesem Jahr war es, wo wir gesagt haben, ja, Fokus ganz klar dritte Woche, weil eine Hochgebirgsetappe nach der anderen. Und bei der Vuelta würde ich sagen, es ist eher so, man muss wirklich vom ersten Tag, vom Mannschaftszeitfahren an bis zum letzten Tag in Madrid oder den Tag davor, muss man Form haben, muss man gute Beine haben, denn man kann an jedem Tag, kann irgendwie irgendwas passieren, ohne dass jetzt so dieser Fokus auf einer bestimmten Woche liegen würde.
Ich würde den Spieß tatsächlich sogar nochmal umdrehen und sagen, wenn wir sehen, dass sich fast 75% aller Chancen für die Sprinter in der Schlusswoche befinden, dass das vielleicht auch so eine kleine, so ein kleiner Wink an die Sprinter ist von Seiten der Vuelta, die eben natürlich auch wissen, dass es jetzt keine Hochgebirgs-WM geben wird, sondern dass sie dann halt eben wollen, dass sich doch der ein oder andere Sprinter dann bis zum Ende anschließt, weil man dann vielleicht so ein Szenario vermeiden möchte, in dem dann die Sprinter alle ausgestiegen sind, weil sie denken, wir haben in der Schlusswoche dann noch die Madrid-Etappe und dafür lohnt sich's dann vielleicht nicht. Ist nur eine Vermutung, aber könnte beim Blick darauf dann eben auch noch ein bisschen ein Zugeständnis sein, um eben zu vermeiden, dass sich alle Sprinter entweder durch Zeitlimit oder eben aufgrund der WM-Vorbereitung verabschiedet haben. Favoriten habe ich schon angesprochen, ist schwer zu sagen. Wir wissen, dass Nairo Quintana und Alejandro Valverde für Movistar als Doppelspitze geplant sind. Da wird man auch sicherlich ein bisschen Wiedergutmachung betreiben wollen. Alejandro Valverde wird dann als Weltmeister die Spanien-Rundfahrt bestreiten, sofern er dann fit ist, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und auch Nairo Quintana hat jetzt nicht die beste Saison in den Knochen. Wie gesagt, es ist schwer jetzt auch deren Chancen einzuschätzen, denn wir wissen, dass Alejandro Valverde jetzt doch schon im betagteren Radsportleralter ist. Und es kann dann doch irgendwann der Mann mit dem Hammer kommen, der sagt, dieses Jahr ist dann doch, fährst du nicht mehr ganz vorne mit. Deshalb sparen wir uns die Spekulationen, schließen das Kapitel Vuelta hier ab und ich mache noch ein zweites Kapitel auf, nämlich organisatorische Gründe oder Dinge zu diesem Podcast, denn der ein oder andere fleißige Social-Media-Mensch von euch wird das schon mitbekommen haben. Ich werde mit diesem Podcast quasi meinsportpodcast.de verlassen und dann nicht mehr zu hören sein. Wer es schon gesehen hat, ich werde mich Team Sunweb anschließen dürfen. Für mich geht dann natürlich ein großer Traum in Erfüllung, dann im bezahlten Radsport zu arbeiten und dann auch gleich in der World Tour. Das ist Remco Evenepoel vom Werdegang so ein bisschen. Und ich freue mich da sehr drauf, werde diesen Podcast hier natürlich in guter Erinnerung behalten, den ich ja tatsächlich mit Malte zusammen damals aus dem Boden gestampft habe. Bedanke mich natürlich auch bei Erik für die schöne Zeit. Wie es hier weitergeht, kann ich noch nicht sagen zu dieser Stelle. Da werden sich die Kollegen bei meinem Sportpodcast.de natürlich auch mit auseinandersetzen. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch in Zukunft nicht auf Radsport verzichten müsst. Da wird sicherlich eine Lösung auch mit den Kollegen von radsportnews.com gefunden werden. Die wird dann natürlich hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise im kommenden Jahr verkündet werden. Ich wünsche euch natürlich schöne Feiertage und bedanke mich ganz herzlich bei Erik, dass er heute hier erstens mir gegenüber saß und zweitens uns mit seiner wahnsinnigen Expertise wieder so verzückt.
Ja, also auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Das hat mir auch in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, wann haben wir unseren ersten gemeinsamen Podcast aufgenommen? Ich glaube, Klassiker-Rückschau im April oder so.
Das könnte sein, ja.
Hat mir immer sehr großen Spaß gemacht. Wir sind ja auch so immer in einem sehr regen Austausch und überlegen uns ja, was sind so Themen, die man in diesem Podcast besprechen könnte. Das wird mir einerseits ein bisschen fehlen, aber andererseits bist du ja auch nicht aus der Welt und ich denke, wir werden uns auch weiterhin auf anderen Wege verständigen können und wünsche dir natürlich dann auch bei Team Sunweb alles Gute, dass das dass du da Freude dran hast, dass dir das Spaß macht und auch nochmal danke an alle Zuhörer wieder mal für diese Folge und ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr und dann dauert es ja auch nicht mehr so lange und dann geht es ja mit der Tour dann anders schon wieder mit dem los, was wir alle lieben, nämlich dem Sport auf zwei Rädern per Beinkraft betrieben.
Genau, also wenn ihr auch unabhängig von diesem Podcast euch ein bisschen immer mit Radsport oder lustigen Tweets auseinandersetzen wollt, Twitter sei euch da ins Herz gelegt. Da sind wir beide unterwegs, @etherakete87, das ist der gute Erik, der möchte gerne noch ein paar Follower haben, also wenn ihr ihm da folgen wollt und ein paar auch mal kritische Artikel von ihm in eure Timeline gespielt bekommen wollt, dann sei euch das ans Herz gelegt. Ansonsten ich, Luke_Crew, dort findet ihr natürlich dann auch mal Einblicke in das Leben bei Team Sunweb. Da werde ich sicherlich das ein oder andere Foto auch mal mit euch teilen. Und ansonsten, wie gesagt, war es mir eine Ehre, für euch gepodcastet zu haben. Ich bin sicherlich nicht aus der Welt. Und vielleicht hört man sich mal wieder, denn man hört sich immer zweimal im Leben. Genau, also das war's von unserer Stelle aus. Wir hören uns oder sehen uns oder schreiben uns irgendwie schon wieder. Und ihr kriegt natürlich auch weiterhin Radsport hier bei meinsportpodcast.de. Das war aber erstmal in der Besetzung die letzte Folge von Radio Tour. Danke für alles und bis bald. Tschüss. Ciao.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholdt.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.